Abriere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und ihr wisst, welche Zeit es ist. It's the most wonderful time of the year. Denn die World Juniors stehen an, die U20-Weltmeisterschaft. Und natürlich wollen wir vorausblicken auf dieses Turnier mit Yannick Beichler, Experte für das Nachwuchs-Eishockey, Scout bei den Spokane Chiefs. Grüß dich, hallo.
Morgen. Ich bin sehr begeistert von deinen Gesangsskills, möchte ich direkt mal vorweg sagen.
Schön, dass ich auch mal gelobt werde dafür. Also ihr merkt, es sitzt nicht Bernd Schwickerath hier neben mir, virtuell zumindest, sondern eben jemand anderes, der auch also Höflichkeitsformen anscheinend drauf hat, anders als der Kollege Schwickerath. Übrigens, ganz kurzer Ausflug nochmal, weil ich gerade Schwickerath sage. Ich weiß nicht, ob ihr die 10 Minuten Eishockey hört. Gestern waren die 10 Minuten 30 Minuten Eishockey und es ging um Wayne Gretzky und Co. in Freiburg 1994 mit Olli Eisenbart. 30 Jahre ist das her, ziemlich genau auf den Tag. Ja, und wer das nicht gehört hat, der hat was verpasst auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir sprechen über die U20-Weltmeisterschaft. Und Yannick, ist es für dich auch the most wonderful time of the year, dieses Turnier?
Also für mich ist sowieso the most wonderful time of the year, weil ich einfach ein großer Weihnachtsfan bin, dass da noch ein großes Eishockey-Turnier, ein Nachwuchs-Eishockey-Turnier auch noch gleichzeitig stattfindet, beziehungsweise beginnt ja immer schön noch an den Weihnachtstagen. Das freut mich sehr und ich bin wie jedes Jahr sehr gespannt darauf, auch wenn das für mich als Scout für eine U20-Liga natürlich nicht mehr so relevant ist, weil die meisten davon sowieso schon irgendwo spielen, wo es mich nichts mehr angeht. Aber trotzdem finde ich es immer sehr spannend zu sehen, wie sich Spieler noch entwickeln und wo es so hingeht, weil das ja meistens dann doch die große Auswahl aus jedem Land ist, wo man immer noch nicht weiß, wer von denen es tatsächlich dann mal bis in die NHL schafft. Finde ich jedes Jahr sehr spannend zu verfolgen.
Ja, und du kannst dann selber auch sagen, ja, habe ich genauso gesehen, ah, okay, der hat sich nicht so entwickelt, wie ich das gedacht hätte. Also ein bisschen abgleichen kannst du ja das, was du eh vielleicht schon beobachtet hast in den letzten Jahren, oder?
Das ist richtig, ja.
Die U20-Weltmeisterschaft startet also am 26. Dezember, traditionell also am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Weihnachten bis ins neue Jahr rein. Es sind die World Juniors 2025, das ist auch mal ganz wichtig. Also es wird immer das Jahr genannt, in das das Turnier hineingeht. Und es dürfen Spieler mitmachen, die eben 2025 20 werden. Ja, also 2005er Jahrgänge noch erlaubt bei diesem Turnier. Ja, was macht den Reiz aus, jetzt mittlerweile auch in Europa? In Nordamerika haben wir das ja schon länger, ne, dass die Leute darauf hinfiebern und die Spieler sehen wollen. Klar, das sind dann oft Draft-Prospects, die vielleicht so die letzte Möglichkeit auch nochmal, die bei einem Turnier zu sehen. Ich erinnere mich, letztes Jahr hast du gesagt, ja, das eine ist wichtig, die bei dem Turnier zu sehen, auch mal vor großem Publikum in der Nationalmannschaft, aber genauso wichtig ist natürlich, die auch zu verfolgen, was machen die im Club. Aber dieser Abgleich, ja, wie kommst du vielleicht auch mit dem Druck zurecht, ne, bei so einem großen Turnier, das ja auch groß übertragen wird, ja, wo viele Zuschauer im Stadion sind, wo viele Zuschauer zu Hause zuschauen, mit diesem Druck musst du auch irgendwie klarkommen.
Ja, das ist wichtig. Also für mich sind all diese Nachwuchsturniere immer sehr spannend. Das ist natürlich für das große allgemeine Publikum in Deutschland eher nicht so der Fall. Also auch gerade, wenn es in Richtung U18 geht, die natürlich jetzt zuletzt auch immerhin mal im TV übertragen wurde und auch für deutsche Fans zugänglich war. Aber trotzdem das Interesse natürlich noch nicht ganz so groß. Aber es ist auch da schon immer sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, wie du sagst, wie sehen diese Spieler, die wir in Deutschland sehen, im Ländervergleich aus. Wir haben ja mittlerweile, und darüber haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr schon gesprochen, sehr, sehr viele Spieler, auch dieses Jahr wieder, die wir aus der DEL, DEL2 Oberliga kennen, die da einen guten Eindruck machen und wo man sagt, das sind ja richtig gute Talente. Aber die dann wirklich nochmal zu sehen im Vergleich zu den Schweizern, Slowaken oder auch Kasachen, ist schon sehr, sehr spannend, weil sich da immer zeigt, dass es doch vielleicht irgendwie schwierig ist, aber gleichzeitig hat man auch Spiele dabei, wie im vergangenen Jahr gegen Finnland, wo einfach plötzlich mehr drin ist oder wo man sich auch gegen die, sag mal, wirklich großen Nationen nicht verstecken muss. Und da diesen Vergleich zu haben, ich glaube, das ist jedes Jahr sehr, sehr spannend und da würde ich auch jedem, ich sag mal, durchschnittlichen Hockey-Fan empfehlen, sich das mal anzugucken und zu schauen, wer da so rumläuft.
Man kann es ja mittlerweile bei Magenta Sport, die U18-Weltmeisterschaft hast du schon angesprochen, auch die ja bei Magenta Sport, die U20-Weltmeisterschaft, das ist jetzt mittlerweile auch schon Tradition seit ein paar Jahren bei Magenta Sport zu sehen. Und ich finde auch, dass sich die Bedeutung fürs deutsche Eishockey da schon auch vergrößert hat in den vergangenen Jahren. Also die deutsche Mannschaft ist jetzt lange in der Top Division, lag natürlich daran, dass ein paar gute Jahrgänge waren, die aufgestiegen sind und dann das auch gehalten haben. Aber in den letzten Jahren, also die Zeiten von Seider, Stützle, Petarka, Reichel in dieser Mannschaft sind natürlich vorbei. Aber ich habe mir mal diesen Kader angeschaut von der WM 2020, also vor 5 Jahren. Da waren eben Seider, Stützle, Petarka, Reichel, 3 First-Round-Picks und ein 2. Runden-Pick im NHL-Draft mit dabei. Aber da waren Spieler dabei wie Ancicka, Hüttl, Mick, Wirtz, Bock, Fleischer, Jentsch, Kinder, Lobach, Schinko, Schütz. Valenti ist jetzt der Einzige, den ich aufzähle, der in der DL2 spielt, aber da er auch 27 Tore geschossen hat in der vergangenen Saison bei den Kassel Huskies, also beim DL2-Spitzenclub. Und alle anderen sind, würde ich sagen, etablierte DELer. Also es ist tatsächlich schon so, dass dann die Spieler, die vor 5 Jahren da eben in dieser U20 Weltmeisterschaft gespielt haben, jetzt auch Rollen spielen in Profiligen. Niklas Heinzinger war der Einzige vor 5 Jahren, der jetzt nicht mindestens DL2 spielt. Ne? Also der spielt jetzt in der Oberliga, war letztes Jahr noch in der DL2 bei Bietigheim, die sind abgestiegen. Aber ansonsten sind die alle im Profi-Eishockey etabliert, diese Spieler.
Ja, und das sind sie ja wirklich auch jetzt schon. Also es gibt im aktuellen Kader auch wieder, wie eigentlich jedes Jahr, und da wird der DEB auch viel Wert drauf legen, eigentlich nur Spieler, die irgendwie Profi-Erfahrung haben. Also auch ein Julius Sumpf, der in der QMJHL ist, oder Noah Samanski, die auch noch, also bei Junioren spielen, haben schon zumindest aus der Alps Hockey League in dem Sinne Profi-Erfahrung oder haben schon gegen erwachsene Männer gespielt. Die einzige Ausnahme ist, glaube ich, Carlos Händel, der einfach bisher nur bei Junioren war, aber trotzdem ist der in Halifax in der QMJHL spielt, auch einer der Hoffnungsträger. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Spieler alle ein paar Jahre später auch noch in der DL, DL2 spielen. Die Frage ist natürlich dann immer mit den U-Regeln in diesen Ligen, wie lange sie dann wirklich auf dem Top-Niveau bleiben oder wer sich dann da fest etablieren kann und auch in der A-Nationalmannschaft am Ende spielt. Aber zumindest ist es wirklich so, dass alle diese Spieler eigentlich schon das Profi-Potenzial haben und wir auch damit rechnen können, dass wir sehr viele von den diesjährigen U20-Spielern auch in den nächsten Jahren in der DEL und mindestens DEL2 sehen werden.
Deutschland hat letztes Jahr wieder den Klassenerhalt geschafft. Das war aber ein hartes Stück Arbeit. 5-4 gegen Norwegen im Relegationsspiel, also gegen den Abstieg. Das ist dann ein Finale gewesen, eben um den Klassenerhalt. Ich habe das Ding kommentiert und ich muss sagen, es war körperlich anstrengend. Also es war am Vormittag unserer Zeit, um 11, glaube ich. War eh ein langer Tag für mich, weil ich danach noch 2 Viertelfinals gemacht habe, was eher ungewöhnlich ist. Aber ich war nach diesem einen Spiel schon komplett am Ende, weil Norwegen hatte in der Verlängerung durch Brandsteg Nygaard, also Deutschland hat schon mit 2 Toren geführt. Brandsteg Nygaard Norwegen hat dann ausgeglichen und Brandsteg Nygaard hatte die Riesenchance zu treffen für Norwegen. Und dann wäre Deutschland abgestiegen gewesen. Und auf der anderen Seite ist es dann Moritz Elias gewesen, der das Tor für Deutschland gemacht hat. Also gerade so den Klassenerhalt geschafft und ich glaube, wir verraten jetzt auch nichts Neues, dass es auch in diesem Jahr gegen den Abstieg geht für Deutschland.
Das wird wohl so sein. Gerade auch im vergangenen Jahr war es natürlich noch vielleicht knapper, weil Norwegen auch einfach einen starken Jahrgang hatte, wo der angesprochene Brandsteg Nygaard oder auch Stian Solberg als NHL-Draftpicks beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Top-Prospects dabei waren, was natürlich immer gerade in so einem Relegationsspiel einen großen Unterschied machen kann. Also da war dann sicher auch am Ende ein bisschen Glück dabei, auch wenn man sich natürlich den Klassenerhalt wieder verdient hat. Allgemein ist es einfach so, auch wenn Russland nach wie vor nicht dabei ist, die natürlich nochmal einen Unterschied machen würden, weil dann von diesen Teams, die in der Regel gegen den Abstieg spielen, einfach noch weniger dabei sind und es eher 2 sind, die darum kämpfen, drin zu bleiben, als jetzt 3 oder sogar 4. Ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, glaube ich, für Deutschland auch in diesem Jahr. Man muss sich halt am Ende durchsetzen gegen wahrscheinlich einen von Lettland oder Kasachstan. Also am Ende ist es ja meistens so, ein Sieg reicht quasi, beziehungsweise einen Gegner zu besiegen. Aber auch das wird schon sehr, sehr schwierig, weil wie auch im vergangenen Jahr haben alle Teams eigentlich so zumindest 1-2 Spieler, die mal den Unterschied machen können. Und sich da dann am Ende durchzusetzen, auch in der aktuellen Tagesform ist auf jeden Fall schwierig und da wird Deutschland auch wieder zu kämpfen haben.
Geht los gegen die USA am 26. Abend, super Zeit, auch 20.30 Uhr, da ist die Gans dann verdaut oder man kann noch Eishockey schauen auf der Couch und es hilft beim Gansverdauen sehr, sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also USA ist das Auftaktspiel, dann Finnland, Kanada, das sind natürlich die drei harten Brocken in der Gruppe. Ich würde auch sagen, dass die deutsche Gruppe schwieriger ist als die andere und dann eben Lettland als Finale in dieser Gruppe. Na, wenn du das gewinnst, dann bist du im Viertelfinale, wäre natürlich cool. Wenn du es nicht gewinnst, spielst du eben dann wahrscheinlich gegen die Schweiz oder gegen Kasachstan dann gegen den Abstieg. Das ist die Konstellation für Deutschland. Schauen wir uns die Mannschaft mal an und schauen da vielleicht als erstes, was ich ganz interessant immer finde, auf die dritte Spalte bei Elite Prospects. Es ist die vierte Spalte. Erst kommt die Rückennummer, es ist die fünfte Spalte. Erst kommt die Aussprache, die brauchen wir nicht bei Deutschland, die höre ich mir dann bei den anderen Mannschaften an. Zweite Spalte ist die Rückennummer, dann kommt die Flagge, ja, sind alles Deutsche, dann der Name und dann kommt das Alter. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Bei Kanada ist es ja oft so, dass sie sagen, ja, da sind halt einfach viele 19-Jährige dabei, weil die spielen zu Hause in Ottawa jetzt bei diesem Turnier. Da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwelche Prospects auszubilden oder so, sondern die wollen das Ding einfach gewinnen und von denen wird erwartet, dieses Ding zu gewinnen und deswegen nehmen sie vielleicht dann eher die erfahrenen Spieler mit. Wie hat das Tobias Abstreiter dieses Jahr gemacht und ja, vielleicht gleich nachgeschoben, was kannst du uns über die 17-Jährigen im Kader sagen? Weil das ist ja schon ganz interessant, dass du nicht nur eben diesen ältesten 2005er-Jahrgang damit dabei hast.
Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der 2005er-Jahrgang der ist, der bei der U18-WM vor ein paar Jahren abgestiegen ist und da schon es auch gegen Norwegen nicht geschafft hat, in der Top-Division zu bleiben. Dementsprechend hat man schon immer so ein bisschen auf die kommenden Jahre geschaut und gesagt, ah, wenn dieser Jahrgang dann bei der U20 bei den World Juniors ankommt, könnte das schwierig werden, nicht weil da irgendwie alle Spieler schlecht oder untalentiert werden, sondern einfach weil als Gesamtjahrgang nicht so die Qualität da war, die man vielleicht in vergangenen Jahren hatte. Also wie du angesprochen hast, Stützles, Seiders, Peterkas, Reichels gibt's in diesem Jahrgang nicht und dementsprechend hat man immer gesagt, das könnte schwierig werden und obwohl der DEB eigentlich immer trotzdem lieber zu den schon älteren Jahrgängen greift und eher mit 19-Jährigen oder so vielen 19-Jährigen wie möglich zu diesem Turnier fährt, würde ich sagen, kam man um die jüngeren Spieler dieses Jahr einfach gar nicht herum. Das heißt, es gibt einige 2006er, die hoffentlich dann auch im nächsten Jahr in der Top-Division Leistungsträger werden sollen, aber eben auch, wie du angesprochen hast, Leute aus dem 2007er-Jahrgang, wo Carlos Händel, den hatte ich schon angesprochen, in Halifax sich sehr gut macht bisher, ist vor allem sehr stark gestartet und war dann auch schon in Draft-Gesprächen irgendwie ein Thema, hat sich seitdem vielleicht ein bisschen, ein paar etwas schwierigere Wochen jetzt gehabt, aber trotzdem ist er immer noch ein Top-Prospect für den kommenden Draft und hat auch auf jeden Fall die Chance, schon jetzt bei den World Juniors unter den Top-4 Verteidigern für Deutschland zu sein und vielleicht auch Powerplay-Zeit zu bekommen und da eine große Rolle zu spielen. Also von dem sollte man auf jeden Fall viel erwarten. Und vorne im Sturm ist es vor allem David Lewandowski, der in Düsseldorf die Saison begonnen hat, einige DEL-Spiele gemacht mit relativ wenig Eiszeit und dann in die WHL rübergegangen ist, wo er sich auch bisher sehr gut macht. Ich glaube, ihm kommt gerade zugute die kleinere Eisfläche, weil er vom Skating her nicht unbedingt der Stärkste ist, der aber körperlich stark ist, der einen guten Hockey-Sense hat, schnelle Entscheidungen treffen kann. Und von dem würde ich mir auch einiges erwarten, dass er, obwohl er erst 17 ist, in diesem Turnier für Deutschland schon einiges erreichen kann.
Das sind zwei der 17-Jährigen. Dazu haben wir auch noch Maxim Schäfer, der in der DEL bei den Eisbären Berlin schon Eiszeit bekommt. Wäre noch nicht mega viel, aber er spielt als 17-Jähriger da, also mit Gitter noch in der Liga. Und Timo Kose, der vierte von diesen 17-Jährigen. Übrigens zu Carlos Händel, ich muss ihn einfach machen, wenn man sich da Videos anschaut. This guy can handle the puck auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, das muss man ja allein schon so diese Kombination, so wie ich mich dem da näher, ja, okay, der spielt jetzt nicht in Deutschland, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, Rechtsschütze, dann schaust du bei Lead Prospects, ja, Powerplay-Spezialist, ist und so, kann den Puck ganz gut bewegen, dann gehe ich halt weiter und schaue, was gibt's da bei YouTube. Da gibt's dann tatsächlich einfach mal 20 Minuten Zusammenschnitte aus dem Spieler in der QMJHL, wo jeder Wechsel von ihm eben dann gezeigt wird. Dann merkst du schon, also das ist schon ein spielstarker Verteidiger. Wie gesagt, 17, aber wenn du sagst Top 4, dann mit Panocha, von dem ich letztes Jahr ehrlich gesagt mehr erwartet hätte, Buffalo Sabres Draftpick, aber jetzt halt auch ein Jahr älter, Rio Kaiser aus der DEL, Paul Meyer, Lua Nihus, der wirklich einen großen Schritt gemacht hat in Frankfurt jetzt in der DEL, also da wirklich etabliert ist da in der Verteidigung, sieht die Verteidigung gar nicht so schlecht aus, oder?
Ich bin sehr gespannt, vor allem, weil ich mir eigentlich von diesen 2005er-Jahrgang noch mehr erhofft hätte. Also du hast schon einige Spiele angesprochen. Panocha fand ich auch in seinem Draftjahr überragend. Also der war vor allem ein Spieler, der sich das gesamte Jahr über sehr stark entwickelt hat und gefühlt immer besser wurde bis zum Schluss der Saison, bis er dann auch in die NHL gedraftet wurde, was er sich aus meiner Sicht absolut verdient hatte. Hat sich aber in Nordamerika, als er dann rübergegangen ist, nicht so richtig etablieren können. Also er hat jetzt in den letzten 2 Jahren, also dieses eingeschlossen, in 3 Vereinen, in 3 Ligen gespielt. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr in der CHL, sondern in der USHL. Und ist da auch eher, ich würde fast sagen, mittlerweile so ein Defensivverteidiger, wo man offensiv immer mehr von ihm erwartet hätte. Trotzdem glaube ich, dass er wahrscheinlich ein großer Leistungsträger werden muss. Also das muss sein Anspruch sein, das muss die Erwartung vom DEB sein, dass er einer der Top-Verteidiger sein wird, der viele Minuten spielt, der aus meiner Sicht nach wie vor der stärkste linksschießende Verteidiger in dem Kader ist. Und auch bei den anderen, die du auch schon angesprochen hast, Nihus spielt immer noch nicht so viele Minuten, wie man sich vielleicht erhoffen würde von einem 19-Jährigen, der einer der Top-Verteidiger seines Jahrgangs ist. Paul Meyer ist mittlerweile eigentlich nur noch in der Oberliga in Heilbronn, der in den letzten 2 Jahren schon die ersten Profi-Erfahrungen gemacht hat, viel DL2 gespielt, auch einige DEL-Spiele, wo man auch nicht so ganz sicher sein kann, dass er jetzt zu den World Juniors kommt und da das abliefert, was man sich vor ein paar Jahren noch von ihm erhofft hatte. Und auch Edwin Troppmann, den ich persönlich auch nach wie vor sehr gerne mag, sowohl als Spielertypen als auch einfach, was sein Potenzial angeht, der hatte sich, glaube ich, auch mehr erhofft, in der DEL zu spielen und hat da jetzt auch die ersten Einsätze bekommen, aber ist auch noch nicht irgendwie etabliert. Von daher sehe ich schon noch einige Fragezeichen, gerade bei diesem 2005er-Jahrgang, der eigentlich diese Gruppe anführen müsste. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass ein Carlos Händel, der in der QMJHL spielt, wo auch das Turnier in Moncton stattfindet, dass der auf jeden Fall die Chance hat, wenn er gut spielt von Anfang an und auch jetzt in den Vorbereitungsspielen gut spielt, dass er dann eine deutlich größere Rolle einnehmen kann, als man einem 17-Jährigen vielleicht zutrauen würde in diesem Turnier.
Übrigens, wenn ich jetzt bei Panocha gesagt habe, ich habe mir mehr erwartet letztes Jahr, wir dürfen bei all den Diskussionen nicht vergessen, es sind Teenager, ja, die sind teilweise schon Profi-Eishockeyspieler, aber die sind am Anfang ihrer Karriere, natürlich ist es auch ein Druck, bei so einem Turnier zu spielen. Vergesst nicht die Situation, die sind jetzt schon vor Weihnachten da hingeflogen oder hingefahren, woher sie auch immer kommen dann, und sind über Weihnachten nicht zu Hause bei den Familien, verbringen also Weihnachten mit der Mannschaft. Es ist für viele vielleicht auch so die letzte Möglichkeit, bei so einem Turnier zu spielen, mit der Nationalmannschaft zu spielen. Also ich will da nicht die Erwartungen zu hoch schrauben, nur wenn du halt da so ein NHL-Wappen hast bei Lead Prospects, na, und weißt, okay, die sind gedraftet, dann schaust du da noch genauer hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, letztes Jahr, dass Panocha vielleicht schon so ein bisschen eine andere Rolle übernehmen kann in der Mannschaft. Aber er ist ja nicht gesagt, dass er es dieses Jahr nicht schafft. Und noch einmal, das sind Teenager. Schauen wir auf den Sturm. Du hast ja David Lewandowski schon angesprochen, zum Beispiel auch von den bekannten Namen jetzt, Lenny Boos, Lewandowski, Boos, beide Düsseldorf, Lenny Boos, jetzt da in der DL noch nicht durchgesetzt, aber eben auch da zumindest im Dunstkreis eines DEL-Clubs. Leider kein Kevin Bicker, der ja noch ein früher 2005er-Jahrgang ist, also im Januar 2005 geboren ist, letztes Jahr auch mit dabei war, der sich leider verletzt hat. Aber wer trägt da in der Offensive dieses Team? Wer wird da herausstechen?
Also zumindest, dass Bicker fehlt, ist schon mal ein großes Problem, weil, wie gesagt, in dem 2005er Jahrgang nicht so, dass, sag mal, High-End-Talent vorhanden ist. Wenn man jetzt auf die Spieler schaut, die, sag mal, übrig sind, dann ist klar Julius Sumpf, den ich schon angesprochen hatte, der wahrscheinlich herausragende, beziehungsweise der, von dem viel erwartet werden wird, der für Deutschland überall, wo er gespielt hat, eigentlich immer überzeugt hat in den vergangenen Jahren und sich auch sehr gut entwickelt hat und für den dieses Turnier vor allem auch ein Heimspiel ist, weil er bei den Moncton Wildcats in der QMJHL spielt. Da spielt er schon eine sehr große Rolle. Ist, glaube ich, aktuell auch bei irgendwas mit 80 Punkte Pace und ist dann wirklich sehr, sehr überzeugend. Hat sich einfach verdammt gut entwickelt und er hat dieses Ganze, also er ist natürlich auch dann Weihnachten nicht bei der Familie, aber er hat dieses alles neue Gefühl, hat er vielleicht nicht so. Das, was du angesprochen hast, er hat der Mannschaft schon, als sie in Kanada ankamen, erstmal die Kabine gezeigt und das ganze Umfeld gezeigt. Und für ihn ist das quasi einfach zu Hause aktuell in dieser Saison und auch in der vergangenen schon. Dementsprechend würde ich mir von ihm umso mehr erhoffen, ohne da jetzt zu viel Druck aufbauen zu wollen. Aber er ist für mich schon der klare Nummer 1 Center, der auch in allen Situationen, glaube ich, viel Eiszeit bekommen sollte und irgendwie das Team vielleicht ein bisschen tragen muss. Um ihn herum wird es spannend. Also ich finde es sehr schwierig, dieses Jahr sich irgendwie darauf festzulegen, wie die Reihenkombinationen am Ende tatsächlich sein werden und wer da am Ende scoring-technisch vielleicht heraussticht. Ich würde vielleicht Elias Pohl hervorheben, der sich in der DEL2 aktuell sehr gut macht und von dem auch in den vergangenen Jahren schon im deutschen Trikot der schon viel gezeigt hat, der sehr überzeugend war. Paul Vincenz, denke ich, könnte da gut reinpassen, dass die drei auch in einer Reihe spielen. Ob so sein wird, weiß ich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen, würde gut zusammenpassen und dann könnte ich mir von den dreien auf jeden Fall viel erwarten. Ich glaube auch, ein Timo Ruckdesche ist interessant, den ich in Deutschland, wenn ich ehrlich bin, im Vergleich zu dem, was er in vergangenen Jahren gezeigt hatte, auch eher enttäuscht war, aber trotzdem ist er einer, der mit Tempo, mit Physis kommt und der in so einem Turnier, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, auch wenn er vielleicht eher nicht der große Scorer ist, sondern, wie man so sagt, so ein Komplementärspieler, der die Pucks erobert und dafür sorgt, dass die Spieler, die viel Skill mitbringen, den Puck viel haben.
Schwerer Stand, ne, für ihn, also in Wolfsburg, da wissen, da musst du schon was zeigen, um dich hochzuarbeiten, dann irgendwie an den ganzen Importspielern vorbei. Luis Schinko hat das mittlerweile geschafft in Wolfsburg, aber der ist schon ein bisschen älter. Also für Ruckdeschel, ich finde auch interessant, dass du jetzt für die erste Reihe potenziell drei Spieler angesprochen hast, die alle nicht in der DL spielen, sondern die natürlich auch Profi-Eishockey spielen, beziehungsweise jetzt bei Lewandowski halt in der WHL spielen. Aber die DELer, die da im Kader sind, also die halt ein paar Minuten bekommen haben in der DL, die warst du jetzt noch gar nicht so angesprochen, was natürlich wahrscheinlich auch daran liegt, dass die in der DL ja eher so halt dann 4-5 Minuten aktuell spielen, vierte Reihe, während andere vielleicht schon andere Rollen entweder DL2 haben oder in Nordamerika.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, Lewandowski, wäre er in Düsseldorf geblieben, hätte ich ihn wahrscheinlich noch nicht so hier hervorgehoben, weil ich einfach glaube, dass es ihm total geholfen hat, auf dem Level zu spielen, auf dem er jetzt spielt in Saskatoon, dass er sich auch schon an das kanadische Eishockey gewöhnt hat, dass er die kleinere Eisfläche gewöhnt ist, dass er nicht irgendwie ein paar Minuten in der vierten Reihe rumturnt, sondern wirklich ein wichtiger Spieler für ein gutes Team ist in der WHL. Ich glaube deshalb auch, dass die sonstigen.
War ja auch ein Grund, dass er gegangen ist. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber richtig. Also du klärst ja dann irgendwie in dem Alter irgendwie ein bisschen ab, okay, wo seht ihr mich? Welche Rolle kann ich spielen? DEG ein Abstiegskandidat, jetzt aktuell Tabellenletzter, damals auch schon hinten drin, als Lewandowski dann gewechselt ist. Da ist es dann auch verständlich vom Club, dass sie sagen, ja, wir bilden jetzt hier keinen 17-Jährigen aus und geben dem Meister den Überzahl und lassen den Top 6 spielen. Und dann denkt sich natürlich dann auch der Agent des Spielers und der Spieler selber, okay, dann gehe ich vielleicht einen anderen Weg über Nordamerika.
Richtig. Und ich finde einfach, dass gerade in dem Alter sehr, sehr wichtig ist, so viel Eiszeit wie möglich auf einem höchstmöglichen Level zu bekommen. Was eben bedeutet, DEL zu spielen, ist grundsätzlich nicht schlecht. Also man, das heißt zum einen, der Spieler hat Potenzial, der Verein vertraut ihm da in irgendeiner Form und möchte ihn an das Profi-Eishockey heranführen. Viel Tempo, deutlich, also physisch eine ganz andere Sache als in der U20, in der DNL. Aber trotzdem, solange man nicht die Minuten bekommt und nicht in der Rolle spielt, in der man eigentlich spielen will in Zukunft, finde ich das sehr schwierig. Deshalb sind für mich auch die DL2-Spieler irgendwo ein bisschen spannender. Also ein Elias Pool habe ich schon angesprochen, aber auch Tobias Schwarz und Simon Seidel aus Landshut, die, glaube ich, auch zusammen in einer Reihe, in der sie schon viel gespielt haben in den vergangenen Jahren, sowohl in Landshut als auch in der Nationalmannschaft, die auch, glaube ich, sehr viel bringen können in diesem Turnier. Deshalb, also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr viel ausmacht, möglichst viel Eiszeit auf einem möglichst hohen Niveau zu bekommen. Und das ist dann am Ende wichtiger, als irgendwie schon ein paar Minuten in der DEL auf dem Eis zu stehen, aus meiner Sicht.
Super interessant natürlich immer wieder diese Diskussion auch, wie entwickeln sich junge Spieler weiter. Wir haben das letztes Jahr auch schon besprochen, wenn wir dann später auch auf die anderen Teams schauen, irgendwie auf die Schweden, auf die Finnen, klar, USA, Kanada, die spielen normalerweise dann im Nachwuchs-Eishockey dann drüben, ja, oder im College oder eben in den kanadischen Nachwuchsligen oder in der USHL. Und bei den schwedischen und finnischen Spielern ist es oft so, dass sie halt mit 17, 18, 19 schon in der Liga da spielen. Dein Argument ist da, natürlich ist das cool, aber der Talentpool ist halt einfach auch viel, viel größer. Der Talentpool ist viel, viel größer in diesen Ländern.
Ja, absolut. Also am Ende kann man natürlich wirklich nicht sagen, was, also die, ich glaube, wir haben das im letzten Jahr ausführlicher besprochen, was irgendwie der richtige Weg wäre, um Spieler zu entwickeln und wie das auch in anderen Ländern aussieht, was die Größe des Talentpools angeht, aber auch einfach dann die Wege, die Spieler gehen. Und es ist, glaube ich, unmöglich, allgemeingültig zu sagen, das ist besser als das andere, sondern am Ende läuft es wahrscheinlich einfach auf das hinaus, was ich gerade gesagt habe, möglichst hohes Niveau mit möglichst viel Eiszeit. Man sieht auch Länder wie Lettland oder auch die Slowakei, wobei in der Slowakei hat sich ein bisschen gedreht jetzt zuletzt, aber dass die Top-Spieler auch alle das Land verlassen, was einfach daran liegt, dass die lettische Liga beispielsweise jetzt nicht so stark ist, wie wir es auch in Deutschland haben. Also wenn du in der DEL oder DEL2 viel Eiszeit bekommen kannst, dann ist das natürlich auch sehr gut. Und man kann, also es ist schwierig, auch die verschiedenen Länder irgendwie zu vergleichen und zu schauen, was sie machen. Aber klar, wenn du mehr Top-Talente hast, dann wirst du natürlich auch mehr Top-Talente in den obersten Ligen sehen. Also gerade in Schweden oder so, wo man immer sagt, ja, in Schweden bekommen die jungen Spieler schon deutlich mehr Eiszeit und das scheint ja gut zu funktionieren. In Finnland genauso. Stimmt, aber trotzdem natürlich auch nur, weil entsprechend viele sehr, sehr talentierte Spieler dabei sind. Und da muss man es am Ende wahrscheinlich immer im Einzelfall entscheiden, beziehungsweise jeder Spieler muss das entscheiden, zusammen mit Verein, Familie, Agenten, was dann am Ende der beste Weg für die eigene Entwicklung ist. Und hinterher ist man immer schlauer.
Torwart haben wir noch nicht besprochen. Da könnte so ein bisschen die Spielpraxis auf höchstem Niveau das Thema sein. Das sind drei Goalies, die mit dabei sind, mit Leon Hümer, mit Nico Pertuch, mit Linus Vierjahr. Hümer haben wir schon ganz kurz bei der DEG gesehen, der da ja ins kalte Wasser geworfen wurde. Ein paar Minuten DEL gespielt hat, ist nicht gut gelaufen. Da war natürlich auch keine Situation, in der man jetzt groß glänzen kann. Nico Pertuch im Kader des EHC Ingolstadt teilweise, beziehungsweise da eben im DEL-Kader, aber noch nicht gespielt, in Ravensburg. Und Linus Vierjahr auch bei dem schon Profi-Einsatz in dieser Saison der Champions Hockey League. Auch das ein schwieriges Spiel. Da hat Hildebrand in so gut 30 Minuten 8 Gegentore kassiert in der CHL gegen Fribourg. Und dann kam Vierjahr im Rhein und hat da das eigentlich gut gemacht, die nächste halbe Stunde nur noch einen Gegentreffer kassiert. Ja, was sagen wir zur Torwartposition, die ja durchaus im Eishockey insgesamt sehr, sehr wichtig ist und natürlich bei diesem Turnier immer diskutiert wird, auch bei den Top-Nationen. Junger Spieler, Teenager, großer Druck, den er natürlich verspürt, da entweder, wenn es um die Goldmedaille geht, wie bei Kanada, wo das immer wieder Thema auch ist, die Torwartposition, oder jetzt auch bei Deutschland, wo es ja gegen den Abstieg geht.
Ich bin in erster Linie sehr gespannt, in welcher Reihenfolge die drei spielen werden. Denn in Deutschland ist es ja schon eigentlich üblich, dass jeder mal ein Spiel bekommt und man guckt dann, wer sich am besten macht und der kriegt dann vielleicht noch die entscheidenden Spiele am Ende. Es geht auf jeden Fall Nico Pertuch, denke ich, als klare Nummer 1 in das Turnier. Aber trotzdem kann sich das natürlich theoretisch schnell ändern, wenn man doch im DB denkt, dass die drei sehr nah beieinander sind und man guckt einfach mal, wer sich am besten macht und der bekommt dann das nächste Spiel. Ich kann mir eben vorstellen, durch den angesprochenen schwierigen Spielplan, wo man direkt die Spiele gegen USA, Finnland und Kanada hintereinander weg hat und dann auch weniger als 24 Stunden danach das wahrscheinlich alles entscheidende Spiel gegen Lettland, dass es man da schon von Anfang an irgendwie gut planen muss, welcher Goalie wann spielt. Und man darf auch nicht zu verwundert sein, wenn es gegen die USA oder Kanada zweistellig wird, was wir natürlich nicht hoffen, aber es ist ja nicht unüblich in diesen Juniorenturnieren, dass das passieren kann. Und auch wenn man natürlich hofft, dass Deutschland sich da wacker schlagen wird, kann es durchaus passieren, dass sehr schnell sehr viele Gegentore eben einfach passieren. Und dann ist es auch spannend, wie gehen die Torhüter damit um, aber wie hat man sie vielleicht auch schon darauf vorbereitet und wer ist dann am Ende womöglich auch einfach mental und körperlich in der besten Verfassung, um dann das entscheidende Spiel gegen Lettland oder auch gegen wahrscheinlich Kasachstan, würde man vermuten, zu spielen, wenn es in die Relegation gehen sollte. Oder genauso dann auch ins Viertelfinale, wenn man Lettland schlägt. Ich denke, diese Überlegungen sind da vor allem sehr wichtig, weil es eben nicht so ist, dass man irgendwie sagen kann, wir haben hier die ganz klare Nummer 1, die definitiv alle Spiele machen wird und man hat auch keinen irgendwie viel schwächeren Torhüter, wo man sagt, der wird wahrscheinlich am besten gar nicht spielen oder sowas, sondern das ist, denke ich, schon so ein Turnier, das man irgendwie goalie-technisch durchplanen muss. Auch wenn, sollte es tatsächlich mal am Anfang zweistellig werden, schnell auch zwei Torhüter wahrscheinlich im Tor stehen. Also ich denke, das wird sehr schwierig zu prognostizieren und wird spannend zu verfolgen über den Turnierverlauf.
Sehr interessant natürlich diese Konstellation, die du schon angesprochen hast. Ne? Deutschland spielt zweimal am 30. Dezember zu deutscher Zeit. Ne? Als ich da meinen Plan bekommen habe fürs Kommentieren, habe ich gedacht, wie kann das eigentlich sein? Ja, logisch. Einmal in der Nacht auf den 30. eben gegen die Kanadier und dann am 30. abends deutscher Zeit schon wieder gegen Lettland. Und kann natürlich alles möglich sein, dass du gegen Kanada eine Klatsche kriegst und musst aber trotzdem natürlich dann dieses Spiel gegen Lettland gewinnen, um drin zu bleiben, um ins Viertelfinale zu kommen. Welcher Torwart steht da drin? Wie baust du da die Mannschaft wieder auf? Wir wollen jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine deutliche Niederlage wird gegen Kanada, aber kann, das zeigen ja auch die vergangenen Jahre, immer mal passieren. Also Auftaktspiel für Deutschland gegen die USA am 26. am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.30 Uhr, dann Finnland, Kanada und Lettland, die weiteren Gegner. Ja, das zur deutschen Mannschaft da. Wie packen wir die anderen Teams an? Wer sind die Favoriten? Wer könnten Geheimfavoriten sein? Rollen wir es vielleicht mal mit letztem Jahr auf. Da ist Kanada im Viertelfinale schon raus. Natürlich, das ist absolute Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Kanada, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, Kanada holt nicht Gold. Und Viertelfinale raus ist dann halt noch mal tausendmal schlimmer. Und vor allem halt sehr, sehr dramatisch, ne? Gegen die Tschechen 11 Sekunden vor dem Ende das 2:3 kassiert. Die Tschechen sind dann am Ende wären natürlich ins Halbfinale gekommen und haben da auch Spiel um Platz 3 gewonnen, also haben Bronze geholt. Im Finale standen sich die USA und Schweden gegenüber. Deutlicher Sieg für die USA. Das war dann tatsächlich so ein bisschen der Höhepunkt dieses Duells, das sich so über die U18-Weltmeisterschaften davor so hochgeschaukelt hatte, also der gleiche Jahrgang. Einmal hat Schweden die U18-Weltmeisterschaft gewonnen, damals ja in Kaufbeuren und Landshut. Das Jahr danach war es die USA und dann eben bei der U20 standen sich diese wirklich Top-Jahrgänge dieser beiden Nationen wieder gegenüber. 6:2 am Ende für die USA. Ich denke, da habe ich jetzt drei Favoriten schon mal genannt mit USA, Schweden und Kanada. Tschechien müssen auch irgendwie im Blick haben und natürlich die Finnen immer. Ist es das so grob? Sind das die Mannschaften, die um Medaillen spielen werden?
Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das bejaht. Wie du schon gesagt hast, für Kanada gerade nach einem Jahr, wo es ein frühes Aus gab, sind sie natürlich darauf aus, zu Hause möglichst wieder Gold zu holen. Für die USA sind die World Juniors immer eine etwas andere Nummer als die U18-WM, einfach weil dieses National Team Development Program also in der U17 und U18 zusammen spielt und dann in besser Verfassung eingespielt zur U18-WM fährt. Jetzt sind es wieder 2 Jahre später und dementsprechend spielen die alle an verschiedensten Colleges und sonst wo. Sind nicht mehr so eingespielt vielleicht, könnte man meinen. Also zumindest rückt es da vielleicht ein bisschen näher wieder zusammen. Und man hat diesen großen Vorteil, den sie in der U18 haben, nicht mehr. Schweden ist eigentlich auf einem Level mit Kanada und USA. Die haben auch, wenn ich richtig nachgezählt habe, 19 gedraftete Spieler gezählt, wo auch bis auf 3, die in Nordamerika spielen, alle Profi-Erfahrungen haben. Das sind, denke ich, die 3 großen Favoriten. Und dann, wie du angesprochen hast, Finnland und Tschechien spielen da definitiv auch eine Rolle. Also auch gerade die Tschechen haben sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, haben auch 14 NHL-gedraftete Spieler mittlerweile. Ganz, ganz stark auf jeden Fall. Aber ich würde tatsächlich auch die Slowaken und auch die Schweiz, die du schon mal als vielleicht mit Abstiegskandidaten aufgezählt hattest, würde ich trotzdem auch mit als, ich will nicht sagen Geheimfavoriten, aber zumindest als Teams, die ins Viertelfinale kommen können und dann auch die Großen ärgern können, mit aufzählen. Gerade auch die Schweizer, weil sie einfach ein paar sehr interessante Spieler haben, die, wie ich in Deutschland habe ich gesagt, gibt es das gerade nicht so unbedingt, gerade wenn Kevin Bicker fehlt. Die Schweizer haben aber ein paar auch aus den Jahrgängen 2006 und 2007 dabei, die sehr, sehr talentiert, sehr stark sind und in verschiedenen Ligen gerade auch sehr überzeugend spielen. Also mit denen ist, glaube ich, auch zu rechnen, aber man weiß natürlich, in so Turnieren kann es immer schnell gehen und plötzlich steckt man irgendwie unten drin. Trotzdem würde ich gerade in dieser vermeintlich einfacheren Gruppe sagen, dass für die Schweiz auch auf jeden Fall was drin ist.
Können wir da den Quervergleich vielleicht nochmal machen zu Deutschland, weil Deutschland natürlich vor Jahren eben diese guten Jahrgänge hatte. Ich habe es jetzt ein paar Mal aufgezählt, bei der U20-Weltmeisterschaft natürlich, dabei auch Seider, Stützle, Petarka, Reichel, davor natürlich Leon Dreiseitel, also all diese Spieler, die jetzt einfach auch in der NHL Fuß gefasst haben oder das hoffentlich tun werden mit Lukas Reichel in den nächsten Jahren. Und dann wieder der Quervergleich zu der Schweiz jetzt aktuell, also haben die jetzt wieder so ein bisschen die Nase vorne. Kann man das irgendwie greifen, woran es liegt? Sind es einfach tatsächlich mal starke Jahre und einfach Einzelspieler, die ein Talent haben? Ist es doch die Entwicklung auch der Spieler, so ein bisschen die Strukturen in den Ländern? Wenn wir Österreich noch mit dazu nehmen, die haben jetzt den Aufstieg in die Top-Division verpasst bei der U20. Ne? Die haben gegen Dänemark das entscheidende Spiel verloren, bleiben also weiter in der B-Gruppe. Also diese 3 Länder so im Vergleich, wie sieht es da aus?
Ich denke schon, dass Deutschland und die Schweiz da auf jeden Fall vorne sind. Die Schweiz und kann man eigentlich, glaube ich, auch wenn man sich einfach die Ligen anguckt, in denen die Spieler unterwegs sind, recht gut mit Deutschland vergleichen, weil ein paar irgendwie im Ausland sind, ein paar in Schweden, wie auch Carlos Händel zum Beispiel, bevor er nach Nordamerika gegangen ist. Ein paar sind in Nordamerika und ansonsten der klassische Weg einfach über die heimische U20-Liga in den Profibereich. Würde tatsächlich sagen, dass es wahrscheinlich eher Zufall ist, wer da, also wann man mal irgendwie die Top-Talente hat. In der Schweiz gab es einige Jahre, wo viele Schweizer mal dabei waren, die in die NHL kamen, die gedraftet wurden. Für Deutschland nicht so. Dann kamen die guten Jahre für Deutschland, wo einfach viele Spieler, die wir auch schon aufgezählt hatten, die sich mittlerweile eigentlich alle in der NHL etabliert haben, dann auch für Deutschland gespielt haben. Und jetzt sieht es eben für Deutschland gerade wieder nicht so rosig aus und in der Schweiz kommen wieder ein paar nach. Also ich glaube, gerade die 2005er-Jahrgänge, da, also die geben sich nicht viel, die sind recht nah beieinander, denke ich. Aber in der Schweiz gibt es einfach in den 2006er- und 2007er-Jahrgängen jetzt auch wieder ein paar Spieler, sind auch mehrere NHL gedraftet, wobei ich da gar nicht unbedingt sagen würde, dass das die spannendsten Spieler für die Schweiz sind. Aber gerade im Sturm Jamiro Reber, der in der schwedischen ersten Liga aktuell sich sehr gut macht und nochmal als Overager ein Draft-Prospect für die NHL ist, Lars Steiner, der quasi die Schweizer Version von David Lewandowski ist, der in die CHL gewechselt ist und da herausragend gut spielt. Also der war lange Zeit der Topscorer der Liga. Das hat sich jetzt mittlerweile erledigt, aber er scored immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und auch einige starke Verteidiger dabei, wie Leon Mugli, der ein Zweitrunden-NHL-Pick war. Aber auch Danilo Stinkov oder Jan Meyer finde ich sehr spannend. Also da sind einige Spieler gerade einfach in den 2006er und auch 7er Jahrgängen, die, denke ich, interessant sind. Allerdings muss man auch sagen, abgesehen von Lars Steiner sieht der 2007er Jahrgang in der Schweiz auch wieder nicht so stark aus. Und das wird dann wieder der Jahrgang, wo man sich in Deutschland große Hoffnung macht, dass da einiges geht. Also ich habe schon das Gefühl, dass das einfach so eine natürliche Fluktuation ist, weil du immer mal gute Jahrgänge hast, immer mal schwächere Jahrgänge. Und das aktuell tatsächlich noch mehr Zufall ist als irgendwas anderes, auch wenn man sich in Deutschland vor ein paar Jahren noch erhofft hatte, dass da irgendwie eine nachhaltige Entwicklung vorhanden ist.
Wir wollen so ein bisschen auf Einzelspieler schauen. Bei Deutschland haben wir es ja schon getan. Bei den Schweizern hast du ein paar rausgegriffen. Klar fällt dann irgendwie auf so Spieler wie natürlich James Higgins bei den USA, der als Nummer 1 Pick gehandelt wird im nächsten Draft. Möglicherweise spielt der mit Ryan Leonard und Gabe Perreault zusammen, die letztes Jahr schon mit dabei waren, die am College spielen. Steve Boyum, First Round Pick, letztes Jahr schon mit dabei, von den Minnesota Wild gedraftet an Nummer 12, mit Trey Augustin im Tor, einen, der jetzt schon seine dritten World Junior spielt, und das natürlich auch Quervergleich mit den anderen Top-Nationen sicherlich ein Vorteil für die USA. Augustin auch letztes Jahr bei der Goldmedaille da mit dabei. Bei Kanada, Easton Cowan, Toronto, Gavin McKenna, der erst eligible ist für den Draft 2026, also nächstes Jahr gar nicht gedraftet wird. Da war wieder das Thema, nehmen Sie jüngere Spieler mit, wenn die so ein Talent haben wie McKenna. Natürlich, der ist bei der U18-Weltmeisterschaft sehr, sehr auffällig gewesen. Wie stark ist der Torwart? Natürlich da die Frage bei den Kanadiern, bei den Schweden. Axel Sandin Pelikka wieder mit dabei, der schon letztes Jahr einer der Besten war. Ich glaube auch zum besten Verteidiger, im All-Star-Team sogar gelandet ist, zum besten Verteidiger, glaube ich, gewählt worden ist. Ne, Hudson war da noch. Also Hudson und Pelikka waren so die beiden auffälligsten Verteidiger letztes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft. Mit Theo Lindstein schon den nächsten Verteidiger. Finnland, Konsta Helenius ist da wieder mit dabei, der schon A-Weltmeisterschaft gespielt hat, auch wenn er nicht viel Eiszeit bekommen hat, bei Finnland zumindest dabei war. Ja, das sind so die großen Namen. Was sind bei dir so Namen, die vielleicht bei den großen Nationen, aber auch bei den anderen Nationen so ein bisschen rausstechen?
Du hast auf jeden Fall schon einige aufgezählt. Was ich besonders spannend finde, sind tatsächlich die Spieler, die jetzt erst im kommenden Draft sind, oder im Fall von McKenna, hast du ja schon gesagt, sogar erst 2026. Gerade weil in den USA und Kanada oder auch sogar in Schweden fast alle Spieler, die im Kader stehen, gedraftet wurden, und die noch nicht gedraftet wurden, sind Top-Prospects. Also in Kanada gibt es noch Matthew Schaefer und Porter Martone, die beide als mögliche First-Overall-Picks gehandelt werden, zusätzlich zu James Higgins in den USA. Und auch Blake Fiddler und Logan Hensler, 2007er, oder gar nicht, Hensler ist 2006er, aber später Jahrgang, sind beide im kommenden Draft. Das sind so Spieler, die ich auf jeden Fall sehr spannend finde. Du hast Lane Hudson angesprochen, dieses Jahr ist Cole Hudson dabei, der kleinere Bruder, der sicher auch sehr spannend sein wird. In Schweden hast du einige Verteidiger aufgezählt, da wird, glaube ich, auch im Angriff einiges gehen für die Schweden. David Edström ist da der wahrscheinliche Nummer 1 Center. Felix Ungasörum spielt schon in der AHL, der hat sich in den vergangenen Jahren seit dem Draft sehr entwickelt. Otto Stenberg wird da wahrscheinlich mit in der ersten Reihe spielen, oder kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und auch die Finnen, die du angesprochen hast, da kann man, glaube ich, könnte man einige Spieler aufzählen, weil es einfach eine spannende Mischung aus letztendlich in nordamerikanischen Juniorenligen aktiven Spielern mit Profis aus der Liga ist. Und da wird sehr, sehr spannend sein, was die wieder machen können, weil Finnland ja auch einfach dafür bekannt ist, als Team immer sehr stark zu funktionieren, weil alle wissen, was sie zu tun haben und wie diese Nation auf egal welchem Level, in egal welcher Altersklasse spielen will. Dementsprechend würde ich da gar nicht unbedingt einzelne Spieler rausheben, sondern da gibt es auch einige, die auf jeden Fall was zeigen können.
Ja. Tschechen und Slowaken haben wir jetzt sowohl bei der U20 als auch auf Senioren-Level jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass sie wirklich sehr, sehr erfolgreich wieder sind bei den Turnieren. Ja, egal ob Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Tschechien natürlich amtierender Weltmeister, Bronze geholt letztes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft. Jerzy Kulik war natürlich der Mann, der da auch rausgestochen ist. Bei den Slowaken davor, Slavkovski, Nemeth, sogar wirklich auch sehr, sehr hohe Picks im NHL-Draft. Wie sieht es da aktuell aus? Ist das tatsächlich so nachhaltig, dass wir da sehen, okay, da kommen wieder viele Spieler auch raus aus den Juniorenmannschaften, die dann auch ja, große Karrieren haben werden, da, auch NHL-Karrieren? Oder war da auch da so ein bisschen Glück dabei, dass es gute Jahrgänge waren?
Ich denke beides ein wenig. Gerade bei den Slowaken bin ich ja doch noch davon überzeugt, da haben wir auch schon mal, glaube ich, letztes Jahr kurz drüber gesprochen, dass dieses ähnliche Modell wie das US National Team Development Program, was die Slowakei quasi auch hat, als U18-Nationalmannschaft, die einfach zusammen in der Liga spielt, dass das einen positiven Effekt hat und dass es ein guter Ort ist für die Spieler, um sich zu entwickeln. Da werden die nächsten Jahre zeigen, ob das tatsächlich so ist und auch so bleiben wird. Da gibt es aber definitiv eben eigentlich die alten Bekannten, die man in den letzten Jahren schon gesehen hat, die jetzt eben der U20-Jahrgang sind, allen voran Dalibor Dvorsky und Juraj Tkachuk, beides St. Louis NHL-Picks. Und Luka Radivojevic würde ich da noch hervorheben als 2007er-Jahrgang, der auch ein NHL-Draft-Prospect ist und auch für die ein Kandidat für die erste Runde. Das sind so die, die für mich da ein bisschen herausragen. Wer sich sonst zeigen wird, wird man sehen. Bei den Tschechen fällt es mir tatsächlich schwer, einzelne Spieler hervorzuheben, was zum einen daran liegt, dass sie wirklich sehr, sehr viele talentierte Spieler in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ich glaube, wenn ich mir die nächsten Jahrgänge angucke, bis hin zu 2007, 2008, dann kommt da auch auf jeden Fall noch einiges nach. Also auch der 2007er-Jahrgang wird sehr stark, auch was NHL-Prospects angeht. Da scheinen die Tschechen tatsächlich gute Arbeit zu leisten und es kommen auch einfach gute, talentierte Spieler nach. Sind auch einige NHL-Picks eben schon dabei. Also die Tschechen sehe ich mittlerweile schon, denke ich, haben sich deutlich abgesetzt von den anderen Ländern, mit denen man sie vor ein paar Jahren vielleicht noch verglichen hat. Also sei es Deutschland oder die Slowakei, die Schweiz. Jetzt mittlerweile ist Tschechien eher dabei, bei Finnland anzuklopfen und da vielleicht schon zu überholen in den nächsten Jahren. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird, ohne da jetzt einzelne Spieler hervorzuheben, weil wirklich der ganze Kader ziemlich stark ist.
Also da würdest du bei David Pasternak zum Beispiel offene Türen einrennen, ja, der sich ja beschwert hat, dass Tschechien auch zum Beispiel bei diesem Four Nations Face-Off, also für Pasternak hätte das ein Five Nations Face-Off sein müssen. Und das ist ja auch, finde ich dann interessant, ne? Du hast einfach natürlich Russland immer außen vor jetzt aktuell, aber Kanada, USA, Schweden, Finnland, so jetzt als die vier, ja, und Tschechien, würde ich auch sagen, in den letzten Jahren so ein bisschen auf der Schwelle, aber jetzt sieht man ja auch, mit den europäischen Spielern, ne? Also klar, verstärkt jetzt bei der Weltmeisterschaft doch einige NHLer, aber Weltmeister geworden. Jetzt war gerade dieses Vier-Nationen-Turnier, wo die Tschechen mit ihren europäischen Spielern sich auch durchgesetzt haben gegen Schweden, Finnland und gegen die Schweiz. Also schon ja wieder auf dem Weg dahin aufzuschließen und wieder halt einfach eine Top-6-Nation, wenn wir Russland mit dazu nehmen, zu werden, oder? Also eigentlich, wenn, ja, wenn du ein Turnier jetzt normalerweise machen müsstest, wo du sagst, das sind einfach die besten Nationen mit dabei, mit nur NHLern oder nur Nordamerika-Spielern, wäre es kein Top-4-Turnier, sondern wäre es halt ein Six Nations. Russland aktuell ausgeschlossen aus den bekannten Gründen, aber auch Tschechien hat ja von der Qualität von den NHL-Spielern und auch von dem, was Ex-NHL in Europa spielt und eben von den Nachwuchsspielern da auch auf jeden Fall das Potenzial und die Klasse, da mitzuspielen.
Ja, ich finde vor allem auch spannend, wenn man sieht, wie es sich gerade in der NHL entwickelt, in den letzten paar Drafts, aber auch wer jetzt in der NHL spielt und in welchen Rollen. Also natürlich hat man noch die Barkovs dieser Welt. Also Finnland hat schon auch Superstars, aber Tschechien natürlich auch. Aber dann jetzt in den letzten Jahren sieht man schon, dass es für Finnland gerade im Vergleich zu den anderen Top-Nationen USA, Kanada, Schweden im Draft immer schwieriger zu werden scheint und dass die Spieler, die es den Sprung in die NHL schaffen, auch gar nicht mehr so zwangsläufig die Superstars sind. Also gerade wurde auch noch Kaapo Kakko passenderweise getradet nach Seattle aus New York, weil die irgendwann ihn aufgegeben haben, ist jetzt ein Einzelfall, das kann man natürlich nicht auf die ganze Nation irgendwie übertragen, aber das finde ich, passt schon irgendwie zu dem Bild, das man aktuell irgendwie bekommt, dass es in Finnland womöglich eher so ein bisschen ganz leicht bergab geht. Also ich möchte das auch gar nicht zu groß machen, aber man hat schon das Gefühl, dass sie sich eher nach unten entfernen von den drei ganz großen Nationen und Tschechien gleichzeitig immer mehr aufholt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft dann auch nicht mehr einfach das geografische, die geografische Rivalität Schweden-Finnland die große ist, sondern dass vielleicht auch Finnland-Tschechien werden kann, weil das einfach die Teams sein werden, die in den kommenden Jahren immer um die ja im Grunde darum kämpfen, oben mitzuspielen, während Kanada, die USA und Schweden ein wenig vorweg sind und wer weiß, wann und ob Russland nochmal dazukommt. Dann wird es natürlich sowieso spannend, wenn man wieder Kanada, die USA, Schweden und Russland als die großen vier Nationen hat und es dann darum geht, wer kann einen der vier aus irgendeinem Viertelfinale rauskegeln. Da wird es, denke ich, dann in der Zukunft für Finnland und Tschechien immer drum gehen und das finde ich sehr, sehr spannend in der Entwicklung.
Was man noch sagen muss, wenn wir zur U20-Weltmeisterschaft zurückkommen, Schweden, sehr faszinierende Statistik, finde ich, dass die erst zweimal Gold geholt haben. Also jedes Jahr heißt wieder, jetzt haben wir so eine gute Mannschaft und dann natürlich jetzt auch mit diesen Duellen in der U18 gegen die USA und Sanni Pelika und Lekkarimäki und wie sie alle hießen in den letzten Jahren. Und dann reicht es trotzdem nicht ganz. 2012 die letzte Goldmedaille. Die letzten drei Goldmedaillen bei den World Juniors, bei der U20-Weltmeisterschaft eines europäischen Teams haben jeweils die Finnen geholt, die da natürlich so ein bisschen den Schweden in den letzten Jahren, was die Medaillen anbelangt, den Rang abgelaufen haben.
Und damit die letzten 12 Goldmedaillengewinner auch in der deutschen Gruppe. Also das zeigt nochmal, wie, also hat natürlich jetzt, was vor 12 Jahren passiert ist, hat nichts damit zu tun, wie gut die Teams jetzt sind, aber es zeigt schon nochmal, wie schwierig es auch für die Deutschen werden wird dieses Jahr.
Lass mich aus der Einschätzung zur Slowakei und dieser U18-Mannschaft, die sie haben, vielleicht noch was rausziehen. Ist das für Deutschland, wäre das denkbar, sowas zu machen? Und was wäre die Liga, in der eine solche U18-Mannschaft spielen würde?
Ich denke, die Rahmenbedingungen sind das große Fragezeichen und auch die Vereine werden da wahrscheinlich einiges gegen haben. Rein aus Sicht der Spielerentwicklung denke ich, dass es auf jeden Fall einen Versuch wert wäre. Die Slowaken haben ja gezeigt, dass es möglich ist, in ihrem Fall in der zweiten Liga zu spielen, auch in der U20 zu spielen und das Ganze zu machen, ohne dass die Vereine irgendwie, wie es in Nordamerika wäre, quasi die Rechte am Spieler verlieren, sondern dass sie halt einfach, dass man sie zur Entwicklung in dieses U18-Team steckt und zwischendurch aber auch irgendwie abziehen kann und wieder in den eigenen Jugendbereich steckt oder in die Profis auch integriert. Für Deutschland, denke ich, gäbe es da sicher auch eine Lösung, wie man das machen kann, damit die Vereine auch irgendwie damit zufrieden sind. Die Frage ist halt wirklich das, was du sagst, wo würden die spielen? Aber auch das US National Team Development Program hat eigentlich mit Freundschaftsspielen angefangen. Die haben sich einfach unabhängig von Ligen einen Kader zusammengestellt. Heute ist das bei der U18 immer noch mehr oder weniger so. Sie spielen ein paar Spiele gegen College-Teams, ein paar Spiele gegen USHL-Mannschaften. Als DEB müsste man sich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen rantasten. Ist die Oberliga das richtige Niveau? Schaffen sie es schon, gegen DL2-Teams zu spielen? Und kriegt man, falls ja, die DL2 dazu, irgendwie dabei zuzustimmen? Wäre vielleicht natürlich auch gute Werbung für die DL2, wenn dieses Development Program in Deutschland irgendwie groß und populär werden würde, dass sich auch Leute einfach mehr die DL2 danach anschauen. Also da gibt es sicher Möglichkeiten, wo man drüber sprechen könnte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da aus verschiedenen Richtungen viel Kontra geben würde. Ich würde es auch noch ein bisschen mit Red Bull eigentlich vergleichen, was in Salzburg gemacht wird. Das ist natürlich jetzt kein Development Program in dem Sinne, aber es sind schon die Top-Österreicher, die da mitspielen und einige Deutsche, die dafür gewonnen werden können. Und auch die haben in der Vergangenheit immer geschaut, wo können wir denn spielen? Haben teilweise in der tschechischen Liga gespielt, in Österreich, in der Alps Hockey League. Das ist halt so ein bisschen immer das Problem, wenn man irgendwie ein Programm aufbaut, das theoretisch stärker ist als die eigentliche Liga in dieser Altersklasse. Aber ich denke schon, dass es da irgendwie einen Weg geben würde und wahrscheinlich wäre es auch ein Entwicklungsprozess. Wäre auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, sich da mal Gedanken drüber zu machen und das vielleicht auszuprobieren in den kommenden Jahren.
In den USA funktioniert es natürlich überragend. Ne? Die sind die absolute Top-Nation bei der U18. Bei der U20 ist es natürlich Kanada, aber dieses US National Team Development Program 1996 gegründet in den USA. Da gehen die Spieler dann aufs College, die werden zusammengezogen, sind bei Gastfamilien dann auch untergebracht. Das sind wirklich die besten Spieler dann der Altersgruppen U17 und U18 jeweils, spielen in der USHL, also in der Nachwuchsliga. Und wenn man halt schaut, dass da so Spieler wie Jack Hughes, Austin Matthews, Patrick Kane, dass die alle da gespielt haben, das alles durchlaufen haben, natürlich dann große Karrieren danach. Ja, das es gibt schon Sinn und gibt natürlich auch der Erfolg gibt den USA da recht, dass sie das gemacht haben. Jetzt haben wir noch zwei Mannschaften, über die wir gar nicht gesprochen haben, hat einen guten Grund. Da bin ich echt, also Lettland werde ich dann auch nicht kommentieren, Deutschland gegen Lettland. Deswegen werde ich da auch nicht so tief reingehen in den Kader. Und ja, mal schauen, was da mit Kasachstan passiert, ob das dann das Relegationsspiel wird. Du sagst ja wahrscheinlich, wenn sich Deutschland eben nicht durchsetzt gegen Lettland. Aber diese beiden Mannschaften, Lettland und Kasachstan. Lettland hat durchaus eine Mannschaft, die bei den Senioren in den letzten Jahren recht erfolgreich war und die immer eine Mannschaft ist, die ins WM-Viertelfinale kommen kann oder auch sogar noch weiter, sogar eine Medaille holen kann, wenn alles gut läuft. Und Kasachstan als für mich so die ganz große Unbekannte.
Für mich tatsächlich nur so halb. Was daran
deswegen
liegt,
bist du da.
Ja, was vor allem, also nicht, weil ich so viel kasachisches Hockey schauen würde oder auch nicht viel die russische Juniorenliga, wo viele der Kasachen spielen, sondern weil der eine, der aktuell in der CHL aktiv ist, einer unserer Imports in Spokane ist, nämlich Arsenali Sakhenov. Von wo ich einfach sehr gespannt bin, wie der sich schlagen wird. Also in Spokane macht er sich bisher sehr gut und ich denke auch, dass er für die kasachische Nationalmannschaft hier, obwohl er auch ein Underager ist, als 2006er Jahrgang, eine große Rolle spielen sollte. Bin da einfach natürlich persönlich sehr gespannt, wie gut er sich macht. Würde mir in einem etwaigen Relegationsspiel gegen Deutschland viele Tore wünschen, aber immer eins weniger als Deutschland schießt. Zusätzlich ist vielleicht noch Kirill Ljapunov ein interessanter Spieler, den man erwähnen kann. Spielt das zweite Mal bei den World Juniors mit, macht einen Punkt pro Spiel in der russischen Juniorenliga. Es ist aber ansonsten sehr schwer einzuschätzen, wer da wirklich am Ende gut spielen wird und wie gut die Spieler spielen werden. Ich denke, da ist sehr wenig da, was irgendwie Top-Talente angeht. In der Relegation muss man sagen, ist Kasachstan absolut schlagbar und für mich auch Abstiegsfavorit, würde ich sagen. Aber wie das halt immer in solchen Turnieren ist, ein Sieg oder ein schlechter Tag des Gegners und schon steht man gar nicht im Relegationsspiel oder man bleibt drin, gewinnt das Relegationsspiel. Es kann immer schnell gehen. Deshalb muss man abwarten, aber trotzdem ist Kasachstan für mich klar der Abstiegsfavorit, weil außer Sakhenov und Ljapunov würde ich da eigentlich niemanden so hervorheben. Lettland.
Warte mal ganz kurz zu Kasachstan, weil, ja. Also ich, wie gesagt, das ist nur der Blick jetzt auf den Kader. Bei dem eventuellen Relegationsspiel müsste ich mich da natürlich noch ein bisschen mehr einarbeiten, klar. Aber Orasov ist, wenn ich das sehe, der Einzige, der auch wirklich Senioren-Eishockey spielt in der KHL bei Baris Astana. Ansonsten alle eben in der Nachwuchsliga, da in der russisch-kasachischen oder eben, wie du gesagt hast, dann in Nordamerika. Also das könnte dann für Deutschland, wenn es dieses Duell gibt, schon auch nochmal ein Punkt sein, denke ich mal, dass bei Deutschland fast ausschließlich Profi-Eishockeyspieler auf dem Eis stehen.
Ja, das ist ja, glaube ich, immer so die Hoffnung für den DEB, dass man davon profitiert. Wenn man sich die anderen Nationen anguckt, die auch mit vielen Juniorenspielern trotzdem ein ganz anderes Niveau erreichen, dann sieht man natürlich, Profi sein ist irgendwie nicht alles. Aber trotzdem sollte man schon erwarten, dass der deutsche Kader einfach rein qualitativ und auch von der Profi-Erfahrung her dann einen klaren Vorteil gegenüber den Kasachen haben sollte. Und auch Sakhenov, den ich angesprochen habe, der bei uns bei den Chiefs als einziger kasachischer CHL-Spieler aktiv ist, ist eben da der Einzige. Und auch da hat Deutschland mehrere, die in der CHL aktiv sind, die da auch große Rollen spielen und auch gerade mit Julius Sumpf, einer, der ein Jahr älter ist und eine deutlich größere Rolle schon spielt. Dementsprechend auf dem Papier Deutschland aus meiner Sicht klar vor Kasachstan, aber es kann eben, wie gesagt, immer alles passieren, so doof das auch ist. Und ich würde auch gerne ein paar Euro ins Phrasenschwein werfen dafür, aber ja, so ist es eben.
Bei Lettland, schaue ich gerade, ob ich irgendwie bekannten Namen noch irgendwie finde, aber kein Sohn von irgendwie vielleicht einem Ex-NHLer oder so mit dabei oder aktuellen Nationalspieler oder ehemaligen Nationalspieler. Ja, was ist das für eine Mannschaft? Da sehe ich schon öfter QMJHL zum Beispiel oder USHL, also ein paar mehr, die in Nordamerika da auch aktiv sind.
Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar und es ist schon spannend auch zu verfolgen, dass Lettland in den vergangenen Jahren immer mal auch interessante Spieler hatte, obwohl man meinen könnte, dass die Entwicklungsumstände, sage ich mal, nicht ganz so gut sind, wie wir sie beispielsweise in Deutschland haben. Aber trotzdem kommen da einige talentierte Spieler am Ende raus und auch zwei gedraftete Spieler, die, glaube ich, auch die sind, die man hervorheben kann. Darius Ilianskis in der Verteidigung finde ich wirklich sehr stark. Von dem, also der dürfte da auch als 2006er trotzdem der Nummer 1 Verteidiger sein. Peteris Bulans ist auch noch einer, der eine gute Rolle spielen wird, als 2005er Jahrgang, der in der QMJHL aktiv ist. Und Eriks Mateiko als Stürmer, Capitals Draft Pick. Vielleicht noch Bruno Osmanis, von dem ich was erwarten würde, der in Schweden in der U20 spielt. Man kann da durchaus so ein paar Spieler hervorheben. Es gibt auch noch ein paar andere, die in der CHL sind, aber eher nicht die Starspieler, würde ich sagen. Definitiv Talent da. Ich würde auch dir sagen, als Deutschland sollte man Lettland schlagen können und das sollte auf jeden Fall der Anspruch und das Ziel sein. Aber das wird wirklich gerade auch basierend auf dem Spielplan sehr, sehr schwierig, wenn man gerade noch das Spiel vom Vorabend in den Beinen hat und dann direkt wieder in das entscheidende Spiel rein muss. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe.
Wir gehen davon aus, dass das eben dann schon das erste Endspiel um den Klassenerhalt wird gegen Lettland und die Möglichkeit, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren, dieses Drama vom letzten Jahr zu verhindern, da Deutschland ja erst dann in der Relegation erfolgreich gegen Norwegen. Dieses Jahr würde es dann wahrscheinlich gegen Kasachstan gehen. Ja, sollen wir noch tiefer reingehen? Ich glaube, es geht nicht mehr tiefer. Also ich glaube, ihr seid jetzt gut informiert über die U20-Weltmeisterschaft. War ein super Überblick, sowohl über die deutsche Mannschaft als auch über alle anderen Teams. Yannick, vielen Dank dir dafür. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Immer gerne, habe mich sehr gefreut.
Yannick Weichler, Scout bei den Spokane Chiefs zur U20-Weltmeisterschaft. Die beginnt für Deutschland am 26. Dezember 20.30 Uhr gegen den Titelverteidiger, gegen die USA. Schwere Gruppe mit den US-Amerikanern, mit Kanada, mit Finnland, dann zum Abschluss Lettland. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein Spaß. Es wird ein Spaß auf dem Eis für die Spieler. Ich freue mich aufs Kommentieren. Ich freue mich auch auf dieses Turnier, weil es dieses Jahr ja wieder was ganz Besonderes ist zu einer Zeit, wo man vielleicht so ein bisschen gedanklich über Weihnachten ein bisschen runterfährt, aber dann geht's da richtig ab. Es wird gut produziert von TSN, wir haben schöne Bilder, wir haben hoffentlich auch schöne Geschichten, die wir über die deutsche Nationalmannschaft erzählen können. Und ich freue mich drauf, freue mich auch, wenn ihr da zuschaut, übertragen natürlich bei Magenta Sport. Danke an Yannick noch einmal und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es nicht erwarten könnt bis zum längeren Podcast, dann geht auf steady.de/bisselhockey. Und holt euch die 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. Da werden wir natürlich auch in den nächsten Tagen dann, wenn die U20-Weltmeisterschaft läuft, auf dieses Turnier schauen. Danke, Yannick. Noch einmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.